Ja, auch ich begrüße Sie herzlich zu diesem Pfingstfest und erzähle zu Beginn eine nette Geschichte, passend zu unserer Fußballkultur im Moment. Da geht ein Junge und kauft eine Fußballkarte. Da ist so ein Häuschen am Rand dieses Feldes, wo er das kriegt. Aber schon nach kurzer Zeit kommt er wieder und kauft eine zweite Karte. Und es dauert nicht lange, da kommt er wieder und möchte gerne eine dritte Karte kaufen. Und da fragt ihn der Verkäufer, sag mal, was ist los mit dir? Du hast doch eine Karte. Sagt er, ja, da oben steht einer, der zerreißt die mir immer. Ja, so geht es vielen Leuten, die sich mit Gott beschäftigen. Sie gehen sozusagen bis an den Rand und dann ist irgendwas, was sie hindert und sie kehren wieder um. Glauben hat etwas mit Entscheidungen zu tun, dass ich den richtigen Weg weitergehe und nicht irgendwo sage, das war's nicht, ich denke, mach mir erstmal eine Pause. Ja, da gibt es diesen schönen Vers, den viele kennen, Johannes 1, Vers 12, wo die Bedingung steht, wie ich Christ werde. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das sind zwei Dinge da. Einmal, was ich tun muss und was Gott tut. Wie viele ihn aber aufnahmen, das ist meine Arbeit, dass ich mein Herz für Jesus öffne und ihm das auch sage, Herr Jesus, komm in mein Leben und erfülle mich. Das ist mein Teil. Ja, und was ist Gottes Teil? Dass ich dadurch zu einem Kind Gottes werde. Von Geburt an sind wir Geschöpfe Gottes, aber mit Jesus im Herzen sind wir Kinder Gottes. Für mich war es ein Aha-Erlebnis, als ich endlich mal verstanden habe, was Sünde bedeutet. Für manchen ist das erstaunlich, dass also auch Leute, die sich mit Theologie beschäftigen, da erst zur Erkenntnis kommen müssen. Ich hatte Sünde immer verstanden, silberne Löffel klauen. Gut, das hatte ich nicht getan. Mein Leben war nicht fehlerfrei, aber das hatte ich unter Sünde verstanden. Und dann wurde mir endlich einmal klargemacht, dass Sünde Trennung bedeutet. Das heißt, wenn ich geboren werde, bin ich schon von Gott getrennt. Das heißt, ich habe Gott nicht im Herzen. Und wenn sich daran nichts ändert, wird es so bleiben. Das heißt, dass ich ohne Gott durch das Leben gehe und dann auch in die Ewigkeit. Dass aber diese Sünde überwunden wird, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann ist nämlich keine Trennung mehr da zwischen Gott und mir, sondern eine bleibende Verbindung. Und als ich das dann endlich kapiert habe, habe ich das Jesus gesagt, vergib mir die Zeit ohne dich, ohne dir und komm in mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist und mein Erlöser bist. Ja, damit fängt das Christsein an. Wer oder was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, in dem Christus lebt. Ja, und wenn Jesus in mein Leben kommt, kam automatisch mit ihm der Heilige Geist. Und darüber soll es heute gehen, es ist ja Pfingstfest. Fünf Dienste des Heiligen Geistes. Das erste ist, er schenkt mir Gewissheit im Glauben. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, ich habe keine Fragezeichen an der Stelle, ob ich Christ bin, sondern ich habe die Gewissheit, ich lebe mit Jesus und er ist eine für mich heute wichtige Person, die mich begleitet und führt. Ja, der Heilige Geist schenkt also als erstes Gewissheit. Dann heißt es, er versiegelt mein Leben, denn auch mit ihm, das heißt mit Jesus, seid ihr, nachdem ihr gläubig geworden seid, versiegelt durch den Heiligen Geist. Dieses neue Leben ist versiegelt. Ich nehme an, Sie haben zu Hause ein paar Siegel, so an Ihrem Elektrozähler oder sonst wo auch immer. Siegel sollten nicht erbrochen werden, dazu sind sie ja da. Und wenn dieses neue Leben in mir versiegelt ist, heißt es, dass es nicht zerbrochen werden soll. Das heißt, es wird nicht zerstört werden. Insofern habe ich eine bleibende Heilsgewissheit, weil göttliche Siegel kann ein Mensch nicht zerstören. Ich werde zu Jesus gehören für alle Zeit und bis in die Ewigkeit hinein. Und dann wird es auch noch genannt, dass wir getauft sind durch den Heiligen Geist. Das hatte schon Johannes der Täufer angekündigt. Nach mir kommt einer, ich taufe mit Wasser, aber der wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Taufen mit dem Heiligen Geist ist ja der Empfang, dass er in mein Leben kommt. Und Feuertaufe wäre genau das Gegenteil. Das wäre das ewige Gericht, weil er nicht in meinem Leben wäre. Der Heilige Geist, ich weiß nicht, wie die Einzelne das sieht, viele sehen ihn als Kraft Gottes an. Das ist natürlich falsch. Der Heilige Geist ist eine Person. Mir fiel gerade vorhin wieder dieser schöne Vers ein, den auch viele kennen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, mit einer Kraft kann ich keine Gemeinschaft haben, aber mit einer Person. Und von dem Heiligen Geist heißt es in der Bibel, dass er handelt, dass er redet. Ja, ich kann ihn auch betrüben. Er ist eine Person und insofern kann man immer sagen, er ist entweder ganz da oder überhaupt nicht. Aber nicht nur so ein Teil von Kraft, die dann irgendwann verstärkt werden müsste. Ja, der erste Punkt ist also, der Heilige Geist schenkt Gewissheit. Der zweite, er führt in die Wahrheit, steht hier in Johannes 16, Vers 13. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, interessant ist ja die Frage, was ist Wahrheit? Ja, wenn wir an unsere Politiker denken, weiß man ja nicht, ob das Gespräch von vor 15 Minuten heute noch gilt oder schon wieder überholt ist. Aber in der Bibel steht, mein Wort ist die Wahrheit. Und da gibt es diesen schönen Psalm 33, da heißt es, das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Das ist die Aufgabe der Prophetie, die geht ja oft über Hunderte und Tausende von Jahren und sein Wort gilt immer noch. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Das heißt, er verändert sein Wort nicht. Sagt nicht, tut mir leid, machen wir ein bisschen anders jetzt. Er führt in die Wahrheit, das heißt, ich bekomme geöffnete Augen für Gottes Wort. Früher dachte ich immer, man müsste die Bibel mal ein bisschen aktualisieren, damit sie wieder modern wird. Da hatte ich noch keine Ahnung, dass das wirklich Gottes Wort ist. Gottes Wort, Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, eine gewaltige Aussage. Insofern ist es schön, dieses Wort Gottes mit geöffneten Augen zu lesen und zu leben. Da gab es einen berühmten Philosophen und Schriftsteller, den jeder kennt, Lessing. Der hat nicht nur diese Ringparabel geschaffen, da wo also ein Vater drei Söhne hatte und er hatte einen Erbring, der besondere, wunderwirkende Kraft hatte. Aber als er dann das vererben wollte, wollte er ja keiner Söhne bevorzugen und die anderen zwei benachteiligen. Deshalb hat er zwei gleiche Ringe herstellen lassen und am Ende waren sie alle so täuschend echt, dass man nicht mehr wusste, was der echte ist. Und die Söhne fragten dann, was ist denn der echte? Sagte, ja, das wird sich an der Auswirkung zeigen. Diese drei Ringe waren für Lessing eigentlich die drei Weltreligionen. Ja, Islam, Judentum, Christentum. Irgendwo muss die Richtige dabei sein, aber ich weiß nicht, wer es ist. Und es gibt ein Zitat von Lessing, da heißt es, wenn Gott in seiner Rechten alle Erkenntnis der Wahrheit hätte und in der Linken das Suchen nach Wahrheit, dann würde ich ihm demütig in die Linke fallen und sagen, lass mich weiter suchen. Ja, das war dieser Fußballspieler am Rande des Stadions, der dann wieder umkehrt. Das finde ich schade, wenn jemand die Wahrheit erkennen könnte und sie nicht annimmt. Ja, wenn ich die Bibel lese, ist das natürlich sehr schön. Ich lese die, versuche so jedes Jahr sie einmal durchzulesen. Das klappt nicht immer, aber fast immer. Und der Martin Luther sagte mal, das ist so, wie wenn man an einen Apfelbaum geht. Ja, die Äpfel auf der Sonnenseite sind schon reif, aber auf der anderen Seite sind sie noch grün. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, soll ich das aufgreifen, was ich verstehe. Ja, sozusagen die reifen Äpfel. Und das, was mir im Moment noch ein bisschen zu schwierig ist, das kann ich warten, bis es reif wird. Und das kann manchmal Wochen dauern, manchmal auch Jahre. Aber schön, immer wieder etwas Neues zu entdecken in diesem wunderbaren Buch der Bibel. Ja, ich denke, jemand hier aus der Gemeinde, der auch in einem Hausbibelkreis war, aber jetzt schon in der Ewigkeit ist und ja, dann immer wieder mal nach Hause fuhr, in seine Heimatgemeinde, auch in Gottesdienst ging. Und dann sagte er seiner Frau, hör mal, dieser Pfarrer, der predigt ja wirklich gut. Und was sagte sie ihm? Der predigt schon immer so. Ja, was war der Unterschied? Er war in unserem Hausbibelkreis ganz langsam zum Glauben an Jesus gekommen und hat jetzt endlich verstanden, was dieser Pfarrer sagt. Vorher hatte er es nur gehört. Ja, schon ein kleiner Unterschied, ob ich Gottes Wort verstehe oder ob ich es auch, ja, ob ich es nur höre oder ob ich es auch verstehe. Es gab einen Mann, den viele von Namen her kennen, der hieß Wallace, war aber nicht der Edgar Wallace. Der fuhr eines Sonntagmorgens mit einem Kameraden da, mit dem Zug durch England. Der Kamerad war ein hoher Militärmensch. Und da sahen sie, wie da so etliche Leute immer wieder in Gottesdienst gingen, in irgendwelche Kirchen. Und dieser Militärmensch sagte, dass die Leute immer so an Blödsinn noch glauben. Du könntest mal einen Gefallen tun und mal ein Buch schreiben oder so, wo du nachweist, dass das alles Quatsch ist. Und dieser Wallace hat sich tatsächlich daran gemacht, hat also Material gesammelt, hat Museen besucht, Bücher gelesen, ist sogar nach Israel gefahren, an die Stätten Jesu, und hat Material gesammelt, um jetzt ein Buch zu schreiben, um nachzuweisen, dass alles nicht stimmt. Ja, und das Interessante ist, als er gerade anfangen wollte zu schreiben, kniete er nieder und betete zu Jesus, dass er in sein Leben kommt und ihm vergibt, was er gerade tun wollte und dass er sein Erlöser ist. Und dass er jetzt schon so wahnsinnig viel Material hatte, hat er ein tolles Buch geschrieben, was die meisten von uns gelesen haben oder den Film gesehen haben. Es heißt Ben-Hur, wo ein junger Israeli, er hatte ja einen römischen Freund dann noch, durchs Leben geht, vieles erlebt und ganz am Ende noch Jesus am Ende seines Lebens sieht, wie er als Erlöser dort ist am Kreuz. Ja, also auch jemand, der gesucht hat, das heißt, eigentlich hat er ja nicht gesucht. Er wollte ja beweisen, dass da nichts zu finden ist, aber er hat gefunden. Ja, und das ist schön. Ich war mal in Amerika und da hatten wir so eine nette Neck-Aktion, die hieß I found it, ich hab's gefunden, wobei die Leute immer nicht verraten haben, was sie gefunden haben. So, das konnte man sie dann fragen, was haben sie denn gefunden? Und dann haben sie verraten, neues Leben in Jesus. Ja, der Heilige Geist schenkt Gewissheit, er führt in die Wahrheit. Und dann heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Er führt durchs Leben. Ja, das ist ja ziemlich lange so ein Leben. Und wie führt er da? Er führt durch sein Wort. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss, hatten wir vorhin gehört. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Deshalb lese ich die Bibel, um Gottes Wort aufzunehmen und das erleichtert diese Führung Gottes auch in meinem Leben. Er führt durch andere Christen, indem man mit ihnen spricht und betet und das auch das Leben prägt, auch Entscheidungen manchmal beeinflusst. Oder auch in schwierigen Phasen hilft, durchzuhalten und nicht aufzugeben. Er führt durch Umstände, manchmal auch durch Dinge, wo man sagt, das ist ja schiefgelaufen. Nehmen wir ein Beispiel hier aus unserem Gemeindehaus und der Kirche. Als wir unser Gemeindehaus bauen wollten, 1977 war das dann soweit, mussten wir die Stadt bitten, wir haben in Hausen, am Rathaus ist so ein schöner Spielplatz, der gehört zu zwei Drittel der Kirche. Vorher gehört er uns ganz. Und da haben wir 1500 Quadratmeter getauscht für die Fläche hinter der Kirche. Da wollten wir das Gemeindehaus hinstellen. Aber der Mensch, der das bei der Stadt berechnet hat, hat das nicht direkt hinter der Kirche gemacht, sondern so ein bisschen darüber geschoben. So haben wir also jetzt eine bleibende Verbindung zum Pfarrhaus. Wenn er gemacht hätte, was wir wollten, hätten wir dazwischendrin nichts. Dachte ich, wie schön, dass er da was Falsches gemacht hat. So mussten wir dann das Gemeindehaus ein bisschen verschieben, aber das ist ja kein Problem und haben jetzt eine tolle Verbindung, die ja auch nutzbar ist für Gemeindefest oder Weihnachtsmarkt mit diesem Quarzfeld dort. Ja, er führte also auch durch Umstände und auch durch Überzeugung. Es war so nett, meine Frau und ich, wir haben uns ja befreundet, als sie Lehrerin im Westerwald war und ich da ein Schulpraktikum auch im Westerwald machte und haben ja dann, wie Sie merken, auch geheiratet. Und da fragte eine Kollegin sie, wie kommen Sie denn im Westerwald zu einem Partner? Sagte er, Gott hat ihn mir hinterher geschickt. Ja, stimmt auch. Ja, das heißt, auch in solchen Fragen wie Beruf, Partnerschaft, Wohnung kann man auch an dieser oder jener Stelle erleben, wie Gott führt und handelt. Ja, er schenkt Gewissheit, er führt in die Wahrheit, er führt durchs Leben und er schenkt Frucht. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, eigentlich alles schöne Dinge, die selbst Leute wollen, die keine Christen sind, bis auf den letzten Punkt Enthaltsamkeit, darauf sind sie nicht so scharf. Aber alle anderen Dinge sind eigentlich sehr gut. Liebe, Freude, Friede, wer will das nicht? Ja, und das ist einfach schön. Ich denke an ein Ehepaar, die kurz vor der Trennung waren. Die Kinder haben schon überlegt, soll ich mit dem Vater gehen oder mit der Mutter? Und dann sind sie zum Glauben gekommen. Und ja, ich fragte dann hinterher mal so die Tochter, ich sagte, es war einfach schön zu sehen, wie Gott meinen Vater verändert hat und wie auch unsere Eltern dadurch zusammenblieben und wir jetzt nicht mehr überlegen mussten, gehe ich mit ihm oder mit ihr, sondern wo einfach neues Leben sich entfaltet hat durch die Gegenwart Gottes, eigentlich durch seine Liebe, aber auch durch Vergebung. Ja, ein kleiner Test für jeden von uns, wenn er Lust hat, um das auszuprobieren, was da steht. Es gibt das beliebteste Fahrzeug in Deutschland, das ist die Retourkutsche. Ja, wenn einer was sagt, was einem nicht so ganz gefällt und sofort gram ich aus und stelle fest, bei ihm gibt es auch Dinge, die nicht so ganz in Ordnung sind. Und wenn ich jetzt als Christ das irgendwie merke, da greift mich einer an, berechtigt oder unberechtigt, und ich sofort bereit wäre, die Retourkutsche zu starten, zu sagen, das mache ich nicht. Ich lasse es einfach so. Das ist auch schon ein Zeichen von Liebe, nicht von Feigheit. Und ich denke an eine berühmte Dame, die später katholische Nonne wurde. Sie war diese Nonne auf dem Skateboard, stand man in der Bildzeitung, die in Hanau da mit Straßenkindern arbeitete. Und sie stammte, ihr Vater war Fußballspieler, kam aus irgendwo aus dem östlichen Bereich. Und deshalb kam sie mit. Sie war sportlich super, Hessenmeister im modernen Fünfkampf und andere Dinge und Basketball, tolle Spielerin. Und dann hat sie an einem Abend vor einem Basketballspiel, konnte sie schlecht schlafen und war aber noch mit einer Kameradin zusammen im Zimmer. Die hatte vorher gerade irgendwie aufgeräumt und hatte so ein paar Dinge da liegen, die sie nicht mehr brauchte. Sagte, wenn du was brauchst, nimm dir was. Und dann nahm sie das Oberst und sieh da, es war eine Bibel. Und sie hatten noch nie eine Bibel in der Hand gehabt, hat sie aufgeschlagen und ja, wieso der Zufall das will, las sie da, liebet eure Feinde. Und sagte, es ist so ein Blödsinn. Aber am nächsten Tag wurde sie dann von einer Gegnerin stark gefault und normalerweise hätte sie jetzt ein verborgenes Wiederfaul gestartet. Sagte, was habe ich da gestern gelesen, liebet eure Feinde. Nee, mache ich jetzt nicht. Und jeder, das Spiel ging gut weiter. Und es war für sie der Einstieg zum Glauben. Sie hat sich dann mit der Bibel beschäftigen wollen, ging in den evangelischen Religionsunterricht. Da wurde leider über die Bibel überhaupt nicht gesprochen. Dann ging sie in den katholischen Religionsunterricht und da wurde die Bibel erklärt. Deshalb ist sie dann katholisch geworden. Und ja, später sogar noch Nonne geworden, um auch für andere Leute da zu sein. Ja, also interessant, wie hier Überzeugungen entstehen durch Gottes Wort und wie Gott führt und Frucht schenkt. Frucht ist Liebe, Freude, Friede. Ja, und dann schenkt er noch Gaben. Ja, nicht nur natürliche Begabungen, sondern eben geistliche Gaben. Da gibt es ein nettes Beispiel von einem Mann, den ich selber kennenlernte in Amerika. Er sagte, ein Freund von ihm, Der setzte sich öfters mal in so einen Überlandbus und dann unterhielt er sich mit den Nachbarn. Und bis sie am Ziel waren, hatte der sich für Jesus entschieden. Und sagte, das ist doch ideal, dann werde ich das auch mal machen. Ist also auch in den Überlandbus gestiegen, hat sich mit seinen Nachbarn unterhalten und war froh, dass ihn der Chauffeur nicht rausgeschmissen hat, weil sie sich so gestritten haben. Und da sagte er, ja, was ist denn nun der Unterschied zwischen ihm und mir? Ja, und dann hat er etwas entdeckt. Sein Freund ist ein Evangelist, das heißt, dem fällt es leicht, mit Menschen über Gott zu reden. Das bin ich aber nicht. Sondern er war einer, der mehr soziale Themen hatte, aber auch Gemeindeaufbau betrieb, dann später Professor wurde. Und das fand ich für mich auch wichtig, einmal zu überlegen, welche Gaben hat Gott mir gegeben und welche Gaben habe ich nicht, damit ich mich nicht überfordere auf einem Gebiet, wo ich keine Gaben habe. Ich würde sagen, meine Gabe ist die Gabe der Lehre, also Zusammenhänge zu erklären. Aber viele andere Gaben habe ich nicht. Ja, irgendwo noch so ein bisschen Leitung, vielleicht ein klein bisschen Unterscheidung der Geister. Aber viele andere Gaben habe ich nicht. Zum Beispiel denke ich an jemanden, der die Gabe des Hirten hat in der Gemeinde. Das heißt, der einfach ganz viele Zeit investiert in andere Menschen, um sie zu begleiten, bis sie zum Glauben kommen oder dann auch in ihrem Glauben weiterkommen. Ja, oder jemand, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, der sich auch noch um Leute kümmert, wo ich sagen würde, nee, tut mir leid, da habe ich keine Verbindung irgendwo. Oder ganz einfach, viele haben die Gabe des Helfens. Das heißt, sie arbeiten im Hintergrund, damit Dinge vorbereitet werden und dann irgendwas Gutes geschieht. Es gibt auch die Gabe des Glaubens, in dem Fall des betenden Glaubens. Ja, beten kann jeder von uns. Aber es gibt auch Christen, die gerne und besonders und gut und lange beten. Und das ist auch schön, da kann man mal anrufen und sagen, bete doch bitte auch mit für dies oder jenes, wo wir noch eine Lösung suchen. Ja, ist also schon interessant, wie Gott führt. Wir hatten 5 Dienste. Was war das? Er schenkt Gewissheit. Er führt in die Wahrheit. Er führt durch das Leben, er schenkt Frucht, also Liebe, Freude, Friede und er schenkt Gaben. Ja, am Ende noch ein Beispiel, das ein Christ brachte, der Straßenbahnfahrer war. Also nicht Passagier, sondern der die Straßenbahn lenkt. Es ist ja immer die Frage, wenn der Heilige Geist in mein Leben kam, muss er dann nochmal kommen, nochmal so eine Verstärkung bringen oder sowas. Und er sagte, wenn ich die Straßenbahn in Bewegung setze, die Kraft der Oberleitung ist immer dieselbe. Und wenn ich die Straßenbahn in Bewegung setze, dann schalte ich nicht mehr Kraft ein, sondern ich schalte Widerstände aus. Und in dem Maß, wie Widerstände ausgeschaltet werden, fährt die Straßenbahn schneller. Ja, und das übertrug er dann auf unser Leben. Also der Heilige Geist muss in dem Sinne nicht stärker werden, sondern er muss Raum gewinnen. Und das ist ja sicher wichtig und schön. Ja, ich schließe mit einem Vers aus dem 1. Korinther 3, Vers 16, auch so ein 3,16er Vers, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Ja, kann man einfach mitnehmen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt. Herr Jesus, wir danken dir, dass mit dir auch der Heilige Geist in das eigene Leben gekommen ist. Danke für deine Führung und danke auch für alles, was dieser Heilige Geist schenkt und wirkt. Es bete ich, dass es im persönlichen Leben weitergeht, aber auch in deiner Gemeinde. Und wir danken dir für deine Liebe und Führung und loben dich. Amen.